Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder mit einer Raumstation beschäftige, die im Orbit des Planeten Barios ist. Das tue ich immer gerne und da brauche ich doch jemanden dabei, der mir bei jedem Streik, an dem ich mich beteiligen würde, zur Seite stehen würde. Der gute Felo. Hallo Felo.
Jawohl, gemeinsam stehen wir stark. Bloß keine Streikbrecher durchlassen.
Niemals. Hallo Gregor. Sehr schön, dass du hier bist, Felo, und mit mir zusammen das Streik transparent hältst, weil wir beide wollen heute über die 16. oder 15. Folge der 4. Staffel von Deep Space Nine so ein bisschen reden. Je nach Zählweise habe ich gelernt. Ich habe dir gesagt, es ist Folge 16, aber zum Beispiel bei Netflix ist es Folge 15, weil die den Way of the Warrior, also als Pilotfilm, als eine Folge halt zählen.
Das ist immer diese Zählweisen. Das alte Mesh-Problem, Doppelfolgen.
Das alte Mesh-Problem. Ja, richtig.
Aber ich bin ja zum Glück in der Lage, Dinge wie der Streik lesen und verstehen zu können und habe dann nicht aus Versehen die davor oder danach angeschaut, die Episode. Das kann ja schon mal passieren. Bei Mesh-Aufnahmen im Sumpf ist das tatsächlich schon öfter mal vorgekommen, dass ich nur eine Nummer genannt habe und dass wir bei der Aufnahme dann festgestellt haben, wir haben verschiedene Folgen angeschaut, je nachdem, wer da dabei war und wie gut der oder diejenige die Serie kannte hat.
Ja, deshalb habe ich gut, dass ich den Titel mitgenannt habe. Es ist echt, ich musste selber, ich hatte dir auch, glaube ich, gesagt, 4.16 ist das. Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, ich wusste ja nicht, wo du es guckst, aber ich habe es jetzt halt auf Netflix mir nochmal angesehen, dachte mir, 4.15? Ach klar, natürlich Way of the Warrior, ein Pilotfilm. Ne? Nummer 1. Ja. Ne?
Ich hatte dich ja nach der Episode, nach der Staffel und Nummer gefragt, weil ich nicht wusste, in welcher Staffel ich das suchen soll. Mir hätte da die Staffel schon gereicht. Dann hätte ich es auch schon gefunden. Aber es war ja auch wirklich der Streik. Das ist eine Folge, die man wirklich mit nichts verwechseln kann bei Deep Space Nine.
Richtig.
Die steht echt alleine da.
Obwohl, so ein bisschen, ist es so der Rom-Quark-Dreiteiler. Ne? Es gibt ja so drei Folgen, die so die beiden so ein bisschen so in den Vordergrund geholt haben. Ne? Wir erinnern uns noch hier an die Sache mit Mugi, dritte Staffel, Folge 23, Familienangelegenheiten, dann siebte Folge oder sechste, je nach Zählweise, kleine grüne Männchen. Ne? Und das hier ist so ein bisschen, finde ich, so die dritte Folge, wo dieses Bruderpaar so in den Vordergrund gestellt wird. Und was mich an dieser Folge halt so fasziniert, ist halt dieses Thema Arbeitnehmerrechte, Streik und das in Sci-Fi ist es nicht so ganz häufig. Obwohl doch häufiger, als ich gedacht habe. Ich habe ein bisschen recherchiert und da habe ich noch ein paar Beispiele gefunden. Und das finde ich ganz interessant, so als Thema halt, weil es auch so sonst so keine Rolle spielt, wenn wir so an Star Trek denken, wo alle haben alles so im Überfluss und Replikator hier, Replikator da. Und so, und ja, mein Gott, und alle machen irgendwie so, sie wollen sich immer selbst verbessern und scheinen immer alle ihrer Karriere so nachzugehen und wir wollen uns, die Menschheit und so verbessern und papapa. Gut, die Ferengi sind ja da nur eine Nummer für sich, aber gerade, dass man das Thema Arbeitnehmerrechte mit den Ferengis bearbeitet, das ist einfach so unfassbar passend, finde ich.
Gerade die geborenen Hyperkapitalisten, also die den Kapitalismus in der schlimmsten Form verkörpern und das in einem Umfeld, also innerhalb den Regeln der Föderation, die quasi dieses Kapitalismusprinzip komplett abgeschafft haben. Ja. Es ist schon faszinierend, wie das hier aufeinander prallt. Und wo man da auch noch so Spuren innerhalb der Föderationspersonen auch findet, die diese Sache mit den Arbeiterrechten und auch mit Kapitalismus und Verhandeln und hier mit allein O'Brien, der sich als starker Verfechter der Gewerkschaften entpuppt, weil sein Vorfahre Sean O'Brien ein berühmter Gewerkschafter war, der für die Sache gestorben ist. Großartig.
Aber es passt dazu. Es passt einfach, dass der hemdsärmelige O'Brien, weißt du, der sich immer, weißt du, der immer tief in den Maschinen und sich, er ist so ein Working-Class-Hero so ein bisschen. Ja. Gerade auf Deep Space Nine. Und da passt es total, dass er da diesen Background hat und sagt so, ja, mein Vorfahre hier, der große Sean O'Brien, da wissen wir zwar, der hat sich immer für die Arbeiterrechte hier bei den großen Minenaufständen engagiert, aber wir wissen nicht ganz genau mehr, also auf den Familienfeiern reden wir nicht mehr drüber, ob es nun 32 oder 34 Kugeln gewesen sind, mit denen man ihn gefunden hat. Aber es kam jeder zu seiner Beerdigung. Das ist ja auch so perspektivisch, ne? Das
ist Wahnsinn. Es ist wirklich toll, wie er, Rom wird in die Krankenstation eingeliefert, weil er eine Ohrenentzündung hat, die er verschleppt, weil er halt keine Krankenzeit nehmen darf, also keine Krankheitstage nehmen darf. Und Bashir behandelt ihn, sagt, na, sie bräuchten eigentlich eine Gewerkschaft. Schön finde ich im Hintergrund der Pfleger, der dann hintersteht und das alles nur mimisch kommentiert.
Ja,
das so, ist voll super. Dieses Gesicht von dem Pfleger, der die ganze Zeit sagt, was, der auf immer auf Rom schaut, wenn der redet und das ausdrückt, was Bashir laut sagt, diese Skepsis, dieses, das kann doch nicht wahr sein. Wie leben die denn?
Das ist mir jetzt auch erst zum ersten Mal aufgefallen. Komischerweise ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe die Folge mehrfach gesehen halt. Ne? Und das ist.
Ja, ist mir heute auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe die heute gerade noch zum Frühstück gesehen und zum ersten Mal sehe ich diesen Pfleger. Genial.
Fantastisch. Ich würde mal sagen, ich mache mal kurz ein paar Hard Facts zu dieser Folge. Halt,
ja,
ne?
Ja, mach das
mal. Diese Folge ist je nach Zählweise 16. oder 15. Folge der vierten Staffel von Deep Space Nine. Drehbuchautor hat Robert Hewitt Wolf und Ira Stephen Beer persönlich haben dieses Drehbuch geschrieben, basierend auf einer Story von Barbara J. Lee und Jennifer A. Lee. Und Regie, und das ist ganz besonders toll, hat der gute Lever Burton geführt in dieser Folge. Hm. Unser aller Geordi LaForge.
Der andere Tüftler und Schrauber.
Der andere Tüftler und Schrauber, ja.
Der nicht so hemdsärmelige Chefingenieur, ja.
Genau. In Deutsch heißt die Folge halt der Streik. Im Original heißt er hier Bar Associations. Also Bar Vereinigung halt.
Bar Association, glaube ich.
Associations, ja, genau. Das ist es. In den USA ist die Folge im Februar, am 19. Februar 96 ausgestrahlt worden und bei uns am 31.10. des selbigen Jahres. Das war noch Zeiten. Mhm. Ne? Ich würde mal, wenn es okay für dich ist, mal ganz kurz zwei, drei Worte zu der Handlung sagen. So als
ja, ich hatte. Das machen. Nee, ich hatte ja gerade schon vorgestürmt, aber ich kann gerne noch das weitermachen, weil ich war ja gerade so ein bisschen im Flow.
Wenn
du das machen willst.
Mach du gerne.
Ist auch schön, die Rollen ein bisschen verteilt.
Ja,
es ist ganz ungewohnt, in Data seinen Hals lasse ich das immer die anderen machen. Heute mache ich das und es ist auch ganz seltsam, über Star Trek außerhalb meines Podcasts zu reden. Ich will wahrscheinlich ein paar Mal sagen, neulich als wir uns über die und die Folge unterhalten haben,
da muss ich sie verlinken.
Also, es ist so, ich hatte ja schon erzählt, Rom kommt in die Krankenstation. Übrigens ist es gerade Flautezeit. Quark ist schlecht gelaunt, weil die Bajoraner eine Reinigungszeit haben. Zu der Zeit dürfen die, das ist wie eine Fastenzeit.
Ja.
Ist die Bar leer. Rom muss in die Krankenstation, weil er zusammenbricht, weil er seine Ohrinfektion so lange vernachlässigt hat. Bashir bringt ihn mit so einer nebenhin gesagten Sache auf die Idee, eine Gewerkschaft zu gründen, was erstmal von Rom mit Entsetzen aufgenommen wird. Nein, das geht nicht. Wir sind Ferengi. Wir gründen keine Gewerkschaft. Wir wollen die Ausbeutung nicht beenden. Wir wollen selber ausbeuten.
Großartig, ne?
Ja, ganz toll. Das geht so lange gut, bis er wieder in die Bar zurückkommt und Quark verkündet, weil das Geschäft schlecht läuft, wird allen Angestellten das Gehalt um ein Drittel gekürzt. Entweder das oder die Hälfte muss entlassen werden.
Ja.
Bumm. Und da sitzt der Stachel von Bashirs Worten tief bei in Rom und um die Sache, voranzutreiben, also um's kurz zu machen, er gründet eine Gewerkschaft.
Genau.
Er holt sich nochmal Rat bei O'Brien an, wie er zuerst, nicht bei O'Brien, sondern bei Bashir ein, wie er zuerst vermutet, dass der da Bescheid weiß. Bashir hat keine Ahnung von Gewerkschaften, aber O'Brien, der gerade in der Krankenstation ist, der kennt sich aus. Und der findet das toll, der erzählt von seinem Vorahnen Sean O'Brien, dem Kämpfer. Er war kein Held, er war ein Gewerkschafter.
Ist das großartig, ne? War kein
dieser
Held.
Dieser Satz.
He was not a hero.
Mehr als das.
He was a junior man. Großartig, oder?
Toll, toll. Wirklich toll. Die anderen Angestellten sind erstmal entsetzt. Die Ferengis können sich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Das ist vollkommen fremd und vollkommen entsetzlich für die. Die wissen allein schon, dass die im gleichen Raum sind wie jemand, der das Wort Gewerkschaft auch nur ausspricht, kann für die finanziell den kompletten Ruin bedeuten, wenn die FCA, die, wie heißt das auf Deutsch?
Ferengi Finanzbehörde, Finanz irgendwie sowas ist es, ja.
Das auch nur rausfindet, sind die alle erledigt. Aber Rom schafft es, sie zu begeistern. Sie schließen sich ihm an. Sie gehen in Streik. Es passieren mehrere Handlungen. Also ich lasse auch gerade die ganze Zeit schon die Worf-Handlung außen vor. Da komme ich auch gleich. Aber es schlägt seine Wellen. O'Brien und Bashir sitzen oben im obersten Stock, auf der oberen Teil der Promenade, und schauen zu, wer die Bar betritt oder wer nicht. Denn die Streikenden haben sich bereit erklärt, den oberen Zugang zur Bar freizulassen, wenn sie unten streiken dürfen. Also das heißt, wenn Odo sie nicht abführt. Das haben sie mit Sisko ausgehandelt. Der ist einverstanden, sich den Streikenden ihre Freiheit zu lassen. Und oben sitzen O'Brien und Bashir und schauen zu, wer betritt die Bar und wer nicht, wer erklärt sich solidarisch und wer geht trotzdem in die Bar, wo Quark mittlerweile mit ein paar Holo-Kellnern nach dem eigenen Abbild mehr schlecht als recht weiter betreibt. Als Worf die Bar betritt, kommt es zu einem Streit und Worf, O'Brien und Bashir landen in einer Arrestzelle. Da wird Sisko zu bunt, er setzt Quark unter Druck und sagt ihm, und das ist auch so ein Moment, da merkt man, okay, die Utopie in der Föderation ist noch nicht vollkommen. Sisko weiß noch, was Rente, Rent, ne?
Miete und Kosten
Miete für, ne? Und Kosten für Strom und Energie und Abfallbesorgung und Wartung, was das alles bedeutet. Denn er sagt Quark gerade mal, wir sind ihre Vermieter und ich kann jetzt einfach mal die ausstehenden Kosten von 5 Jahren, der letzten 5 Jahre von ihnen verlangen. Das ist Quark auch klar, dann ist der wirklich pleite und sagt, okay, ja, ich schaue, was ich tun kann. Er spricht mit Rom, das sieht allerdings bei ihm so aus, dass er Rom erstmal ein Bestechungsgeld anbietet.
Klassisch.
Weil nachgeben will er nicht und klassischer Ferengi wird erstmal der Anführer der Gewerkschaft bestochen. Rom lehnt kategorisch ab. Und die FCA tritt auf den Plan. Liquidator Brunt mit ein paar Nausikaanern schaltet sich ein.
Großartig.
Ganz toll.
Ganz toll.
Und jetzt werden die Dinge rabiat. Um die Streikenden unter Druck zu setzen, soll ein Exempel statuiert werden. Rom will er nicht, Liquidator Brunt will Rom nicht verletzen. Das würde aus Rom nur einen Märtyrer machen. Mhm. Lita wäre ein anderes schönes Opfer, allerdings ein zu schönes Opfer. Yes. Und das will Liquidator Brunt nicht, weil sie so schöne Ohrläppchen hat.
Das ist auch geil, ne? Oder?
Ja, da hat sich der kleine Ferengi gerührt. Also wird jemand anderes, der Rom nahe steht, zum Opfer gemacht und das ist Quark. Die Handlanger schlagen Quark fast tot und nur weil Odo im letzten Moment dazwischen kommen konnte, hat Quark das überlebt. Und das wiederum hat Quark dann so weit gebracht, am Schluss einzugeben, allerdings nur heimlich. Er sagt, okay, sie kommen zu einer Aussöhnung, Quark und Rom in der Krankenstation. Quark sagt, wenn du aufgibst und die Gewerkschaft offiziell auflöst, dann gebe ich nach. Bekommt ihr alles, was ihr wollt. Bekommt ihr alle Forderungen erfüllt in 6 Monaten. Und Rom sagt nein, jetzt. Okay, Ende der Woche. Gut, das scheint aber auch dann tatsächlich der Fall zu sein. Am Ende läuft die Bar wieder, alle sind glücklich, die FCA ist abgezogen, Quarks Verletzungen sind geheilt. Im letzten Moment stellt sich aber heraus, Rom hat eigene Pläne, jetzt auf sich alleine gestellt, ohne den großen Bruder, der ständig auf ihn aufpasst und eben auch als Anführer dieser Gewerkschaft, zu der er wirklich festgestellt hat, dass er eine gewisse Führernatur auch hat und Lita vor allem sehr zu ihm aufschaut, was ihn sehr stark, sehr, sehr, sehr stark motiviert hat, kündigt er in der Bar, tritt schon mit seiner neuen Arbeitskleidung auf, nämlich in der bajoranischen Technikeruniform. Er ist jetzt Teil des Technikerteams in der Nachtschicht.
Das ist so
gut. Und sagt, Quark, ich komme noch öfter hierher, du wirst mich nicht vermissen, aber jetzt bin ich zahlender Kunde. Bring mir meinen Schneckensaft, aber Dalli.
Da habe ich mich gefragt, wie schmeckt wohl Schneckensaft? Weißt du?
Das habe ich mich neulich als über den.
Wie schmeckt das wohl?
Richtig, ja.
Dann gibt es doch so eine kleine Behandlung, kann man sagen. Die ist eigentlich relativ klein, wird aber vorbereitet und hat aber auch eine Auswirkung in die Zukunft. Denn Worf fühlt sich sichtlich unwohl auf Deep Space Nine. Nur so irgendwie, er fühlt sich da nicht wohl. Er findet auch die Sicherheit, wird da nicht so richtig eingehalten und so. Und er ist einfach nur, es ist nicht so ganz seins halt. Ne? Und der hat, nachdem er unter anderem mal kurz ausgeraubt wurde und den Dieb aber selber stellt und ihn bei Odo abgibt und ihm dann sagt, Mensch, hier, was ist denn hier los? Hier wird überhaupt nicht die Sicherheit nur eingehalten. Wie kann sie das denn zulassen? Da kommt der süffisante Odo, der offensichtlich sofort einige Beispiele parat hat und es sichtlich genießt und sagt, Moment, kommen wir doch mal zu den Sicherheitsbrüchen an Bord des Flaggschiffes der Föderation und zählt dann diverse Ereignisse auf, die, finde ich, allerdings nur sehr bedingt als Beispiel dienen, weil irgendwelche Diebstähle zu vergleichen mit, da sind eine Gruppe Ferengis, die mit 2 Schiffen die Enterprise gekapert haben oder jemand, der mit Zukunftstechnologie wie Burlinghoff Rasmussen die Crew der Enterprise bestiehlt, ist schon noch ein anderes Kaliber, finde ich.
Also gerade Rasmussen lässt sich, finde ich, sehr gut vergleichen, denn das, was der gemacht hat, war zwar auch, der hat dann versucht, Data zu entführen, aber an Bord seines kleinen Raumschiffs, mit dem der ja angekommen war, findet man dann am Schluss auch lauter kleine Gegenstände, die der überall irgendwo geklaut hat. Das war schon ein Taschendieb eigentlich.
Ja, also ich glaube, das war auch in Ermangelung ein noch besser passenden Beispiel, aber das stimmt schon. Er hat das allerdings mit Zukunftstechnologie auch gemacht. Das ist ja schon mehr als so 0815 Dieb. Ich finde, das ist, da können wir gleich nochmal drüber reden, eine sehr, sehr schöne Szene. Auf jeden Fall ist Worf dann halt, wird immer ungehaltener. Es führt dann ja auch zu dieser Schlägerei, die du vorhin erwähnt hast, wo er dann, wo die O'Brien und Bajir ja ihn versuchen, aus der Bar rauszukriegen, damit er keinen nicht als, Streikbrecher, also als jemand, der in einem bestreikten Laden halt quasi einkauft, wobei ja dann O'Brien der Doktor über den Tisch fliegt, dann werden sie ja eingesperrt und Worf hat für sich eine Lösung, er zieht auf die Defiant. Und so langsam fängt es ja schon an mit Dex auch so ein bisschen, ne? Die fangen schon an, so ein bisschen miteinander sich sehr gut zu verstehen. Und O'Brien hat, denn Worf hat die Erlaubnis, auf der Defiant zu leben. Und das wird uns auch boykottiert, mit dem er einfach auch gleich die weiche Matratze hier in der Kajüte wegmacht. Da fühlt er sich wohl.
Es ist faszinierend, wenn ich an sein Quartier an der Enterprise denke, das wirklich, wirklich ziemlich gut eingerichtet war.
Ja.
Sehr viel luxuriöser als jetzt diese sehr kargen, spartanischen Quartiere auf der Defiant. Es ist im ersten Moment, wirkt es wie ein totaler Widerspruch, den Worf. Du warst doch echt den Luxus gewohnt auf der Enterprise. Da hast du Bilder, da hast du Skulpturen, da hast du alles Mögliche gehabt. Aber es passt gerade ganz gut zum Werdegang von Worf, der ja eine persönliche Krise hinter sich hatte, Way of the Warrior, der gerade sich finden muss. Und dass der sich jetzt nach einer sehr viel geordneteren Struktur sehnt und einer sehr viel einfachen, aber auch einer sehr viel schlichteren, spartanischen Umgebung, das passt zu ihm. Dass der jetzt mit von dem inneren Chaos, das ihn ohnehin erfüllt hat, jetzt nicht auch noch das äußere Chaos
braucht,
dass er das nicht auch noch dazu braucht, das ist irgendwie schon naheliegend. Aber Dex sagt es am Ende auch, sie werden sich irgendwann dran gewöhnen müssen. Und Worf sagt, nein, ihr werdet euch an mich gewöhnen. Und ich denke mir, da sind zwei Entwicklungen gerade parallel. Ja. Quark, der sich daran gewöhnen muss, dass Rom sich abnabelt, dass Rom seine eigenen Wege geht und dass er auch Rom Zugeständnisse machen muss, der am Ende einlenkt. Und Worf, der seine Umgebung zwingt, sich an ihn anzupassen oder zumindest das vorhat und der nicht einlenkt und der sagt, ich gehe jetzt lieber nochmal, ich gehe jetzt nicht einen Schritt weiter und passe mich an die Veränderung an, ich gehe eher noch einen Schritt zurück und ziehe mich auf das Raumschiff zurück.
Mhm. Ja, ich habe bei der Szene, bei dem Worf-Arc so ein bisschen drüber nachgedacht. Zu einem finde ich schön, weil es in den letzten Folgen auch schon, ich hatte die auch davor mir mal wieder angesehen, es wird schon so erwähnt, dass er sich nicht so wohl fühlt da auf Deep Space Nine. Also es wird vorbereitet. Und er lebt ja danach wirklich auf eine Weile zumindest auf der Defiant. Also das hat eine schöne Auswirkung. Ich habe mich aber gefragt, ob das so klingonisch ist, dass der sich da nicht klarkommt und dass er auf Deep Space Nine sich nicht wohl fühlt und deshalb auf das Schiff muss. Ob das so eine Klingonensache ist. Aber du hast total recht, vielleicht keine Klingonensache, aber es ist eine Worf-Sache.
Es ist eine Worf-Sache.
Ja.
Worf ist ja ohnehin ein eher untypischer Klingon.
Ja.
Von seiner ganzen Art her, von seiner persönlichen Historie her, seine familiäre Entwicklung. Der Klingone, der unter Menschen aufgewachsen ist und immer versucht, klingonischer zu sein als andere Klingonen und eigentlich kein richtiger Klingone ist. Der Klingone, der keinen Spaß haben kann. Der Klingone, der
Pflaumensaft.
Der Pflaumensaft trinkt, verstehst du? Der ist einfach ein Klingone, der Klingonen sein aus Schulbüchern gelernt hat, aus Historienbüchern. Bei Lower Decks gibt es einen Orioner, der in irgendeiner Nebenfigur, der ist auf genau dieselbe Weise den orionischen Piraten spielt, weil er seine Kultur nur aus der Theorie her kennt.
Und dann
bei Worf ist das halt auch so.
Er und so eine Art Idealbild dann davon verkörpert oder wie er sich das Ideale vorstellt und so. Das ist genau die Geschichte. Aber ich finde, das passt halt wirklich zu dem Worf und auch zu der Entwicklung, die wir mit dieser Figur halt hinter uns haben. Und um diesen B-Plot so mal zu sagen, ich finde auch dieses, er passt gut mit Dex zusammen. Das so, dass die beiden zusammen trainieren, Dex aufgrund ihrer Curson und sie hat eh so ein bisschen Crush auf Klingonen und hat also ihre Blutfäden und so, und dass die zusammen dann trainieren und so. Das finde ich, das passt alles auch sehr gut. Aber wirklich Gold ist in dieser Handlung wirklich dieser Dialog mit Odo. Wenn er diesen Typen findet, der seinen Zahnputzreiniger da irgendwie den er ein paar Folgen vorher geschenkt bekommen hat oder bekommen hat. Also auch das wurde vorbereitet. Und dieser Dialog mit Odo.
Ach, das ist dieser Zahnschleifer, den er von Nock abgekauft hat, bei dieser Abschiedsfeier.
Den hat er gekauft. Also das ist wirklich gut vorbereitet gewesen. Es hätte nicht sein müssen, aber es passt an der Stelle. Und dann den Vorwurf, den er an Odo macht, dass Odo die Sicherheit nicht im Griff hat. Und wie geil Odo sofort diese Dokumente auf seinem Pad hat, so als hat er darauf gewartet, dass irgendwann dieser Moment kommt. Er hat sie sofort parat und er hat so eine gewisse Suffisanz im Vortragen von demselbigen. Und als er dann sagt, Ich verstehe sie ja. Er macht ja dann auch den verständnisvollen. Ich weiß ja, dass diese Vorfälle an Bord des Flaggschiffs der Föderation eher die Ausnahme als die Regel gewesen sind. Aber wenn die da passieren, was meinen Sie, was an einem offenen Hafen wie DS9 ist? Und Odo sagt ja auch, wissen Sie, ich hätte es hier auch gerne anders. Ich hätte hier auch mehr lieber 500 Millionen Wachen und dies und das und Kraftfelder. Aber ja, dann haben wir es wieder so wie bei den Cardassianern. Das wollen wir auch nicht. Das fand
das
ich so gut.
Unausgesprochen, aber genau das drückt es aus.
Ja,
das stimmt,
ja. Und das passt auch zu der Szene, wo Odo zu Quark sagt, als Quark ihn auffordert, die Streikenden zu verhaften. Weil er sagte, hier, die sorgen hier für Unruhe und sie sind sicher auch eine Brandgefahr, was ich einen sehr geilen Gag finde. wo Odo so ein bisschen mit Quark anbondet und sagt, wissen Sie, nee, ich bin ja gar nicht so weit von Ihrer Meinung weg. Und da habe ich gesagt, da habe ich ein bisschen schlucken müssen, als er sagt, wissen Sie, ich mag keinen Mob. Ich bin der Meinung, wenn man einen Mob braucht, um eine Sache durchzusetzen, dann ist es die Sache nicht wert. Ja, aber nur aus Sicht einer Person, die einfach Ruhe haben will in der Sache, die da keinen Aufruhr haben will, die Ordnung haben will. Denn
aus Sicht eines Ordnungshüters, genau.
Richtig. Da habe ich erst gedacht, oh, das ist ein bisschen arschig von ihm. Aber andererseits passt es auch zu Odo, der meint es wirklich nur aus der Sicht, dass er diese Ordnung aufrechterhalten will. Ne?
Und Odo ist jemand, der einfach dann Er ist zwar, Otto ist einfach ein bisschen zu raffiniert für einen Mob. So ein Mob ist so eine mit dem Kopf durch die Wand Lösung. Und das ist nicht Otos Sache. Der hat dann doch immer lieber Lösungen, die so ein bisschen von hinten um zwei Ecken herum und mal schauen, ob man nicht irgendwas deichseln kann. Odo und Quark sind sich überhaupt in so vielen Dingen so unglaublich ähnlich. Und das ist in dieser Szene nochmal so richtig deutlich. Ja. Die haben die verstehen ja. einander, die haben jetzt hier zufällig eine Gemeinsamkeit, zwar aus komplett anderen Gründen. Quark will diesen Mob aufgelöst haben, weil da seine Angestellten sind, die will er wieder in die Bar zurückholen. Aber dass die zwei zusammenpassen und zusammengehören, das haben wir ja auch schon neulich, als wir
verdammt nochmal den Aufstieg besprochen haben.
Als wir den Aufstieg besprochen haben, hört Data sein Hals.
Richtig, das solltet ihr eh tun. Das tut ihr sicher eh alle.
Das tut ihr bestimmt alle.
Genau das ist es nämlich.
Es ist halt auch der Unterschied zwischen Odo und Worf. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das kommt als Worf. Da ist er auch gerade erst ziemlich frisch an Bord. Das müsste so ganz am Anfang dieser Staffel sein. Sich in eine Ermittlung von Odo einmischt, weil er nicht versteht, dass das eine Ermittlung ist, weil Worf halt jemand ist, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Der ist halt der Sicherheitschef eines Raumschiffs gewesen, wo man schneller mal zu den Phasern und Photonentorpedos greift, während Odo halt Polizist ist.
Ja,
und Worf ist jemand, der dann aber auch in kleinen Dingen, ich habe neulich mit Kai über Hotel Royal geredet und da gibt's diese eine schöne Stelle, in der Worf eben auch in kleinen Dingen so handelt, wie er das eben macht, wenn die Enterprise auf ein Problem stößt und er erstmal feuern will. Sie versuchen aus diesem Hotelkomplex herauszukommen und während Riker und Data nach irgendwelchen Ausgängen oder Möglichkeiten suchen, räumt Worf mal irgendein Teil von der Wand weg und schießt mit dem Phaser auf die Wand, um rauszuschauen, ob man nicht die Wand durchbrechen kann. Der geht mit dem Kopf durch die Wand. Das ist Worfs Methode.
Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, das auszuprobieren, ob es nicht funktionieren kann.
Natürlich.
Also das finde ich durchaus auch legitim, aber es passt halt wirklich zu dem Charakter, den wir hier haben halt an der Stelle halt. Ne? Und nee, und die Szene, das ist alles großartig. Ich finde auch, dass diese Hologramme die Dings einsetzt, das ist ja so ein bisschen heutzutage, würde man sagen, das ist so ein Sinnbild auf, man setzt KI ein, um irgendwie Arbeitnehmer um Arbeitnehmer nicht mehr zu haben. Und man setzt KI ein, aber dass diese Hologramme, die natürlich auch sehen wie Quark, immer alle zusammenbrechen, weil sie irgendwelche Generatoren in der Nähe Strahlung ausstrahlen und dann brechen diese Hologramme ab und lassen die Tabletten fallen und die Gläser fallen. Das ist einfach so großartig. Wenn
so ein schöner Animationseffekt, wenn dieses Tablett noch so einen Moment in der Luft steht und tatsächlich so eine kleine Anticipation macht. In dem Moment, wo sich das Hologramm auflöst, fällt das Tablett nicht einfach nur runter und es bleibt auch nicht einfach nur einen Moment an der Stelle stehen, sondern es bewegt sich so ein kleines bisschen nach oben. Es geht so ein bisschen hoch und dann fällt es runter. So eine klassische Anticipation, wie man sie als Animator gelernt hat. Gehört zum Handwerkszeug und ich habe mich gefreut, als mir das draufgefallen ist.
Ich fand es auch super, dass wir ein bisschen was über Ferengi-Arbeitsverträge erfahren. Kein Urlaubs, kein Krankengeld, keine bezahlten Überstunden, das gibt's alles nicht. Und warum sie das mit sich machen lassen, ist in der ersten Regel, sie hoffen selber eines Tages Ausbeuter zu werden. Also es ist, also ich muss sagen, die FDP, die Ferengi, entschuldige bitte den Versprecher, der das ist, wie kann mir das denn passieren? Also, das ist natürlich eine sehr, das passiert wegen F, zweimal F, weißt du.
Deswegen.
Es ist einfach irgendwie so nachvollziehbar, als er sagt, nee, wir wollen das System gar nicht aufbrechen, wir wollen einfach selber Ausbeuter werden und so halt, ne? Das ist ja viel besser und so, ne? Und das finde ich alles, das finde ich wirklich alles großartig halt, ne? Überhaupt.
Aber das Schöne an der Stelle, und das kam zweimal, das ist, wenn Rom sagt, wir wollen selber ausbeuten, das sagt er zu Bashir am Anfang auf der Krankenstation und während er geht, sagt Bashir ihm noch was hinterher, sie werden bestimmt niemanden ausbeuten.
Ja,
das ist so gemein, das ist so freundlich gesagt und so ein bisschen freundlich neckend. Könnte auch einfach darauf hinzusagen, ja, sie haben ja gerade eine Ohreninfektion und ihnen geht's nicht so gut, sie sollten sich jetzt schonen, aber er sagt eigentlich nur, Rom, du bist ein Versager aus Sicht der Ferengis, du wirst niemanden ausbeuten und das sagt Rom später selber nochmal auf dieser Gewerkschaftsversammlung, als die anderen sagen, ja, die werden die FCA, die werden unsere Konten
einfrieren,
wir haben keine Chance und Rom sagt, wenn ihr irgendwelche Chancen hättet, erfolgreiche Geschäftsleute zu werden, dann würdet ihr nicht als Kellner in Quarks Bar arbeiten. Ihr habt keine Konten, für die es sich lohnt, zu kämpfen. Ihr seid richtig. Versager. Eure einzige Chance ist, hier eine Gewerkschaft zu gründen. Und das ist so gut, das trifft's endlich mal. Und ich frage mich wirklich, wie die 10.000 Jahre diese Gesellschaft überleben konnten, ohne dass da irgendwann jemand genau diesen Gedanken mal hatte.
Das sind ja nicht alles Business-Leute, die alle erfolgreich sind. Das würde ja implizieren, dass da wirklich immer alle erfolgreich gewesen sind. Aber es muss ja auch noch Leute geben, die, weißt du, es muss ja auch noch Leute geben,
die, aber
weißt
du, die müssen doch mal auf den Gedanken, genau, die müssen doch
eigentlich mal auf den Gedanken Arbeiter kommen halt. Sein. Klassische Arbeiter, die halt so ihren Teil davon bekommen, ihre Arbeitsleistung geben, aber ihren Anteil bekommen, im besten Fall einen fairen Anteil, aber halt nicht die sind, die dann das ganz große Geld halt machen. Ne? Das ist ja halt schon was komplett anderes halt. Ne? Aber ich finde das toll, das zu erfahren. Ich finde es auch gut, dass diese ganze Streikgruppe wirklich dieses ganze Personal aus dem Quark ist und nicht nur diese Ferengi-Kellner, sondern halt auch die Dabo-Mädchen, Lita, die ja auch ein Dabo-Mädchen ist, dass wir da so eine wilde, so eine gemischte Truppe halt sehen, die da alle mitmachen halt und so. Ne? Das finde ich total gut.
Sogar noch eher bei den Dabo-Mädchen bei den, und den anderen Leuten, das sind ja noch Kellner, die zu anderen Alien-Spezies gehören. Ja. Man kann sich halt bei denen sogar noch eher vorstellen, weil die nicht durch diese Ferengi-Kultur geprägt sind und die schon mal eher auf den Gedanken kommen, für ihre Rechte als Arbeitnehmer einzustehen, was für Ferengi ja komplett undenkbar ist. Erstmal zu sein scheint. Richtig, aber ich finde es schön. Es ist eine wirklich gemischte Truppe und das macht es gut. Es ist, das wirkt einfach diverser, als wenn wir jetzt nur Ferengis gesehen
hätten. Ja, genau, finde ich auch. Weil da ja auch mehr als nur Ferengis gearbeitet haben halt und so. Ne? Trotzdem ja die Zuständigkeit von Brand FCA, von der Ferengi-Handelsbehörde. Das ist so großartig. Jeffrey Coombs, auch wenn er nur zwei oder drei Szenen hat in dieser Folge, ist es immer toll, Jeffrey Coombs zu sehen. Das ist immer eine Bereicherung, ihn zu sehen. Und alleine, weißt du, es ist so, wenn er sich vorstellt, Brand, dann will man schon, im Gedanken sagt man schon FCA, oder? Auch sein Auftritt, wie er diese Tür durchschweißt, ne, seine Nausikaraner, ne, dass er seine Schlägertruppen dabei hat und die sich auch in ihren spärlichen, inaktiven Zeiten, wo sie gerade nicht zusammenschlagen, sich gegenseitig irgendwie diese Dartpfeile in die Brust werfen und wo Quark sagt, das sieht doch nach Schmerzen aus. Ich glaube, alles, was die machen, hat irgendwas mit Schmerzen zu tun. Das sind halt die Schlägerbande.
Tut das
nicht weh? Ja, obwohl, die sind so, toll. Guck mal, diese Polsteranzüge an, die anhaben. Ich glaube, das geht nicht ganz durch halt, ne?
Ich glaube eher, dass es so wie die werfen, ist das wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich dieses Spiel. Ich habe mir auch gefragt, ist das Spiel? Muss man fest genug werfen, dass es bei dem anderen durchs Polster durchgeht?
Oder
gehört es zum Spiel, das auszuhalten.
Ich glaube, ein bisschen beides, aber es sind einfach, die werden ja nicht immer Dartpfeile zur Verfügung haben. Wer weiß, was die sonst
wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich Zeit. Genau, die suchen einfach nach Möglichkeiten, sich gegenseitig weh zu tun.
Ja.
Und die Schmerzen auszuhalten, das sind so die Typen.
Was ich cool fand, ist Sisko, der ja so einmal ja im Prinzip Quark auch erpresst, ne, mit den Kosten, die er ihm dann aufbürden würde, wenn er das Thema nicht angeht oder das Thema klärt, aber auch wie geil Sisko hart zu seinen drei sich schlagenden Offizieren ist, die ja in der Zelle sind und er dir dann sagt, ich fasse es nicht, drei meiner Führungsoffiziere, ne, das ist ja wohl nicht ihr Ernst und so. Ich mag diesen harten Sisko, der die dann auch, nachdem die versuchen sich so, ja, das war ein Missverständnis und ich habe, ja, es ist ein bisschen eskaliert und der Doktor ist über einen Tisch geflogen. Ja, aber nur, weil er im Weg war und so. Und dann, als die raus wollen und er sagt, ich werde Odo sagen, er soll euch rauslassen, morgen früh. Da dachte ich mir, er lässt drei Führungsoffiziere über Nacht in einer Zelle mit einem Bett und einer Toilette. Ne? Habe ich mir gedacht, das ist schon ein knallharter Husband, der Typ. Ne?
Ich dachte mir auch, Mann, meine Güte, die werden gerade erzogen. Die werden sich das bestimmt nicht nochmal so schnell trauen. Man merkt halt auch, es ist wahrscheinlich gerade saure Gurkenzeit auf Deep Space Nine. Es gibt sonst keine Krise. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen auf der Station Ordnung schaffen. Der ist halt der Bürgermeister dieser kleinen Gemeinde.
Richtig,
und Bürgermeister und Oberbefehlshaber, als solcher will er Ordnung schaffen. Und da gehört es auch, dass seine Leute sich nicht benehmen wie Hulle. Und das lässt er die spüren. Und dass der die über Nacht in der Zelle schmoren lässt, Ich meine, das ginge jetzt zum Beispiel nicht, wenn gerade eine große Krise wäre. Dann würde er die brauchen. Aber so sagt er, nö, eure Pflichten kann bis morgen früh jemanden aus der B-Schicht übernehmen. Und ihr drei bleibt jetzt hier mal drin sitzen und überlegt euch mal, überlegt euch, was ihr gemacht habt, ohne Abendessen ins Bett. Stubenarrest wäre nicht, das ist quasi der verschärfte Stubenarrest gewesen.
Ja, aber meinst du, er hat es durchgezogen in der Geschichte? Dass die wirklich bis morgens da drin gesessen haben und nicht irgendwie nach 10 Minuten kommt dann einer und ihr habt eure Lektion gelernt, ihr könnt raus?
Vielleicht hat das sind sie auf 3 Zellen aufgeteilt worden. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass jeder ein eigenes Bett hatte, aber ich bin mir absolut sicher, die sind bis zum nächsten Morgen gesessen. Das alles andere hätte seine Autorität auch geschadet.
Stimmt, ja.
Das ist schon ein Moment, der kann nicht zulassen, dass seine Leute sich prügeln. Das klingt blöd, aber er ist ja nicht der Bürgermeister, er ist der Oberbefehlshaber. Wir sind immer noch in einer militärischen Organisation, egal wie viel Freiheiten die im Umgang miteinander haben und was die in ihrer Freizeit alles tun und lassen dürfen. Aber in dem Moment, wo sich die Offiziere, die ein Vorbild für alle anderen sein sollen, prügeln, sagt, ne? Musst du durchgreifen als Chef. Was macht er? Wird keine Konsequenzen
für ihn haben. Ja, natürlich.
Das gibt keine Untersuchungsverfahren und sonst was. Aber er lässt die eine Nacht in der Zelle schmoren, einfach um ihnen zu zeigen, das kann hier auch nochmal ganz anders ausgehen, Jungs. Ihr benehmt euch jetzt.
Und vielleicht ist es ja auch schon spät abends, muss man ja auch sagen. Vielleicht ist es dann ja gar nicht mehr so viele Stunden. Ich glaube auch, dass er das durchzieht.
Ich hatte auch das Gefühl, das ist so eine Feierabendsache. Worf hatte wahrscheinlich ohnehin Feierabend, ist in die Bar gegangen, um einen Pflaumensaft zu trinken und hat auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann ist halt O'Brien hinterher und sie haben da einen Streit angefangen. Ich glaube nicht mal, dass Worf absichtlich da reingegangen ist, um den Streikenden in den Rücken zu fallen. Der hat gar nicht drüber nachgedacht über die Situation, der war mit seinen eigenen Problemen im Kopf und dann ist die Situation einfach eskaliert, weil O'Brien auf der Sache der Streikenden steht, das ist halt die Politik, die dann mit reinspielt, da erhitzen sich die Gemüter und Worf ist jemand, den man nicht provozieren darf. Wenn man den dann pumpig kommt, dann pumpt der zurück, egal worum es geht,
aber
dann
es eskaliert so ein Streit. Ja, aber Worf sagt ja auch, so eine Eskalation hätte es nicht gegeben, wenn die Gegebenheiten anders wären und auf der Enterprise wäre eben sowas nie passiert und so und man sieht schon, dass ihn das wirklich auch mitnimmt und so, aber ich finde es auch wirklich toll, dass O'Brien und Begier da oben stehen und überlegen, der geht rein, der geht nicht rein. Die Vulkanierin. Nee, nicht mit ihrem moralischen Kodex. Die wird einfach vorbeigehen und so. Richtig und so. Ja, die beiden, die werden reingehen und so. Worf geht vorbei. Worf geht rein. Das glaube ich nicht. Und wie geil, das ist so, das ist einfach wirklich großartig halt, ne? Mhm. Was ich ein bisschen, der Teil dann, wo Brand dann sagt, wo er Quark dann zusammenschlagen lässt als Symbol für Rom, weil er kein Märtyrer will, dann lässt er seinen Bruder zusammenschlagen und dann macht ihm ja Quark dieses Angebot halt, ne, dass er sagt, hier, ich erfülle deine Forderung erst im halben Jahr und dann, okay, gut, am Ende der Woche, aber die Gewerkschaft stirbt hier und jetzt sofort. Da habe ich erst mal so gedacht, hat er sich's natürlich auch wieder abkaufen lassen, ne, und was ist beim nächsten Konflikt und so, weil das ist auch so, wenn man dann so, dass du mal guckt, wie oft dann Arbeitgeber auch hier in der Sci-Fi ist ja immer am besten, wenn es so ein bisschen Gegenwartskommentare gibt und ich kenne das auch von Firmen, wo dann irgendwie gesagt wird, wenn ihr keinen Betriebsrat wählt, dann gibt es das und das oder hier, wenn hier die Gewerkschaft keinen nichts zu sagen hat, ihr braucht keinen Tarifvertrag, wir können einmal die Woche grillen, meine Freunde, das ist genauso gut und so. Ne? Da kauft man denen das so ein bisschen ab oder versucht das und hier hat es sich Rom wirklich ein bisschen abkaufen lassen, dass er auch bereit war, dann die Gewerkschaft wieder aufzugeben, halt für die Erfüllung. Schon. Ne?
Es ist halt so, man in dem Moment denkt man, Rom ist jetzt ein bisschen sehr leichtgläubig auch, weil er hat keine Absicherung von Quark, was faktisch nicht unbedingt stimmen muss, denn Rom muss nur, wenn Quark seine Versprechen nicht einlöst, muss Rom, der ohnehin bei der FCA schon unten durch ist, einen Anruf bei der FCA machen und Quark ist geliefert. Das muss er nicht beweisen, der muss gar nichts machen, der muss, wie wir die FCA erlebt haben, wie wir Brandt erlebt haben, muss er nur sagen, ach übrigens, Mr. Brandt, ich habe Ihnen da was Interessantes zu sagen, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, das brauche ich auch gar nicht. Und Brandt schickt sofort seine Schläger und die machen Quark fertig. Und das weiß Quark auch, deswegen wird er sich auch daran halten. es wäre nur schön, wenn man auf diesen Gedanken zum einen nicht selber kommen müsste und zum anderen das, was du sagst, als, als Bild ist es eigentlich schlecht, denn es ist faktisch so, wie du sagst, er hat sich's abkaufen lassen und das finde ich auch nicht so richtig schön.
Andererseits hat Rom genau den Ferengi-Move gemacht. Er hat das dafür bekommen und hat sich dann auf den nächstbesseren Job abgesetzt. Weißt du? Genau genommen, er hat bewiesen, dass er so ein gewisses Führungspotenzial hat und auch so ein bisschen mehr kann, als nur so, wie wir Roma kennengelernt haben. Der hat ja auch eine tolle Entwicklung gemacht, so ein bisschen aus dem debilen, gierigen kleinen Bruder und so. Dann jetzt ist er, kann er bei der bajoranischen Technik, auch wenn es nur die Nachtschicht ist und so, aber er hat da schon mal so einen Fuß in der Tür. Er hat im Prinzip dadurch sich so ein bisschen bewiesen und hat jetzt ein bisschen Mut geschöpft und Selbstbewusstsein bekommen und hat sich auf den nächsten besseren Job gerettet. Das wiederum ist sehr Ferengi wahrscheinlich.
Sehr Ferengi, aber auch gleichzeitig zeigt er darin auch ein gewisses Herz, wenn er, wie er zu seinem Bruder sagt, was habe ich denn, wenn ich hier bleibe? Ich stehe zum einen immer nur in deinem Schatten, aber wenn ich ohne dich wenn ich ohne dich agiere, komme ich besser zurecht, dann bin ich besser dran. Und wenn ich hier bleibe, was bleibt mir dann zu warten, dass du stirbst, damit ich die Bar bekomme? Und dann kommt so dieser kleine Satz, ich will aber nicht, dass du stirbst. Das super, und das ist so ein Moment, da siehst du auch in Quarks Augen den Blick, die verstehen, das ist wie als Quark vorher ein paar Szenen zuvor zu Brunt sagt, ich will nicht, dass sie meinem Bruder wehtun. Auch so dieser kleine, verschüchterte Zugeben, dass man Gefühle füreinander hat, dass man brüderliche Gefühle zueinander hat. Das ist toll.
Ja,
da steht das ist wirklich in großartig. In so wenigen Worten so viel drin.
Nee, und das ist super, super viel für die Charakterisierung, weil das, wie du schon sagst, weil er sagt, sonst hätte ich muss aber sonst auf deinen Tod warten, um das hier zu bekommen und ich will halt nicht, dass du stirbst. Andererseits kann man auch, also ich hatte bei Kritiken zu der Folge häufiger gelesen, dass es jetzt so ein Weitergehen ist von, man nimmt denen so ein bisschen die Andersartigkeit, ne? Erst Rom, der zur Sternenflotte ist und Rom wird jetzt ein Techniker, also man entfernt die von der Art Ferengi, von ihrer im Prinzip außerirdischen Herkunft und lässt sie so ein bisschen so einen menschlicheren Weg gehen, dann machen sie doch, sie wollen sich selbst verbessern und weiterentwickeln. Ja. Und hier ist doch nicht mehr so. Also sie nehmen doch sehr stark die Föderationswerte dann in sich auf und damit entfernen sie sich so ein bisschen von ihrer Herkunft. Aber ist ja auch schön, mehr zu sein als nur irgendeine Herkunft.
Ja. Und die Föderation assimiliert halt auch.
Das ist das Gemeine, wie wir das
aus einer anderen Serie kennen.
Ja, das ist schon das so. Das wurde sogar bei Deep Space Nine gesagt. Ich glaube, Quark hat das irgendwann mal gesagt. Die assimilieren einen irgendwie, ne? Und man hat. Und irgendwann merkst du, dass dieses Rootbier ganz gut schmeckt. Weißt du? Ja, doch, das stimmt.
Bubbly. Stimmt. Das ist so schön. Das war in der anderen Folge, verdammt.
Nee, aber das war, glaube ich,
als
das Dominion und so da war, glaube ich, als das Dominion die Station übernommen hat, wo hat er doch auch gesagt, ja, aber irgendwann fängt man an, diese Menschen und ihre Ideale und irgendwie sind die so komisch und dann irgendwann fängst du an, dass das Bier von denen schmeckt. Ne, und so, was, das ist so, ja, natürlich ist es so, wahrscheinlich für die Charakterisierung und die Weiterentwicklung der Figur nötig gewesen, aber es führt sie dann doch schon auf diesen am Ende sitzen wir alle an der Sternflottenakademie irgendwie halt Weg, so ein bisschen, oder?
Ja, aber andererseits ist es auch schön, einfach mal Ferengis zu erleben, die nicht Ferengi sind, die nicht diese Klischee, einfach jede Figur, die nicht nach dem Klischee-Stereotypen der eigenen Alien-Spezies agiert, ist für mich in Star Trek immer ein Gewinn. Weil es gibt einfach viel zu viele Charaktere, die einfach nur nach dem Stereotyp angelegt sind. So ist die Spezies, also ist die Figur auch so. So ist die Spezies, also ist der Typ auch so. Und ich finde das schön, wenn sie es hier schaffen, da auszubrechen. Aber gerade jetzt, was Rom und Nog angeht, die sind ja bis zum Schluss, haben die immer noch ihre Ferengi-Eigenschaften. Mhm. Die kommen immer wieder mal durch und man merkt denen an, das ist nie ganz weg. Und wenn es Dinge wie Körperhaltung oder Sprechweise oder sagen wir es so Kleinigkeiten, dass Nock und Rom bei ihren Uniformen diesen Hinterkopfschirm behalten dürfen, eben in der Uniformfarbe.
Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. Das
was ja, das Äquivalent zu Worfs Schärpe eigentlich.
Richtig, ist. Ja.
Wenn der darf, dann sollen die anderen auch dürfen.
Ja, oder ja gut, Kiro behält ja auch den Ohrschmuck, glaube ich, wenn sie die Sternflottenuniform trägt. Ich glaube, oder? Na, auf jeden Fall, das war wirklich schön.
Das war ja das Problem mit Rolaren, mit dem Ohrenschmuck.
Stimmt, damals. Da war das ja, stimmt. Ja, aber es ist natürlich auch, warum nicht besser sein, als man ist ja nicht einfach nur seine Herkunft oder irgendwie so. Natürlich, klar. Ja. Das ist schon eine gute Entwicklung. Ich finde auch, dass so hinter den Kulissen hat ja der Rom-Darsteller Max Grottenschick, der hat ja gedacht, das ist so eine seiner letzten Folgen, weil er gesagt hat, jetzt geben die mir plötzlich so ein Story-Arc, so eine Entwicklung, die sich eigentlich von dem bisherigen so ein bisschen entfernt. Das ist sicher mein letzter Auftritt, nach dem Motto, war es dann Gott sei Dank nicht, aber er hat tatsächlich schon so ein bisschen mit gerechnet, dass sie ihn jetzt irgendwie aus der Handlung rausnehmen. Und auch witzig ist, dass Armin Schimmermann ja ein begeisterter Gewerkschafter ist. Der Ferengi, weißt du, der Ferengi, der ist so ein totaler Gewerkschafter, der hat sich auch bei Deep Space Nine Zeiten immer sehr für die Rechte der Arbeitnehmer aufgesetzt und hat alles so hinter den Kulissen, auch so Leute, die da gearbeitet haben, nicht abseits der Schauspieler, und auch jetzt aus den letzten großen Streiks, er und seine Frau sind da ja ganz groß und waren da irgendwie auch mit ihren Schildern vor den Filmstudios und so und sind richtig gute, harte Gewerkschafter. Er ist nicht ein einfacher Ferengi-Hero. Er ist ein Junior-Man. Weißt du? Und deshalb ist es so geil, dass er diese Rolle
spielt. Das muss ich immer dran denken, wenn ich The Orville gesehen habe, dass das Äquivalent der Föderation bei The Orville The Union heißt.
Und
ich
geil.
Die Gewerkschaft.
Toll. Das wäre super. Wir sind total die Gewerkschaft. Aber ich finde das schön. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema und im Moment auch in unserer aktuellen Zeit ja auch so ein Thema, wo sich da viel tut. Auch ich selbst so habe so in meinem Umfeld auch im Moment viel damit zu tun, mit Tarifierungen und Gewerkschaften, und hatte mich auch lange so ein bisschen davor weggeschlängelt und so das so quasi so mitgenommen und so, aber nicht so aktiv was da gemacht. Und ich fange da so an, mich so ein bisschen dafür so ein bisschen zu interessieren. Und ich fand, auch wenn man so in andere Sci-Fi-Serien, da würde ich gerne einen kurzen Exkurs mal machen, ganz kurz nur, Felo, da habe ich mal zwei Beispiele, wo wir da auch das Thema mit gewerkschaftlicher Vertretung im Sci-Fi haben, nämlich einmal in einer anderen Raumstation, im Epsilon-Sektor, mit keiner 9, sondern einer 5 dran, nämlich mit der guten Babylon, bei Babylon 5, da gab es die Mit allen Mitteln-Folge in der ersten Staffel, wo die Dockarbeiter gestreikt haben, weil es Unfälle gab und die wurden nicht gut bezahlt und die hatten keine Personal und Materialien und Ruhezeiten, und das konnte der gute Sinclair lösen, indem er dann, als das Kriegsrecht ausgerufen wurde und alle Mittel nutzen durfte, um den Aufstand niederzuschlagen, einfach Geld davon genommen hat, von dem quasi Militärbudget, und es den Arbeitern gegeben hat. Auch eine Folge, die mag ich sehr gerne, ist aus der ersten Staffel, ich glaube die 12. je nach Zählweise, Folge von Babylon 5. Ja, ich glaube, das ist die 12. Ich glaube, da war die 0.
Irgendwann möchte ich mal einen Podcast aufmachen, und der den Namen je nach Zählweise trägt.
Je nach Zählweise. Nee, ich glaube, da ist es eindeutig, weil der Pilotfilm von Babylon 5 ist halt 0 und dann, ich glaube, das ist die 12. Folge der ersten Staffel, aber mit allen Mitteln. Und erinnerst du dich zufällig noch an diese Folge? So ein bisschen, oder?
Vage, aber es war tatsächlich, mein erster Gedanke war Babylon 5, als du das vorhin gesagt hast. Da war doch auch was mit Gewerkschaft, und ich hätte jetzt nicht gewusst, in welcher Staffel und wie es genau ausging, aber so eine vage Erinnerung habe ich tatsächlich noch.
Der Sinclair hat einfach gesagt, habe ich alle Mittel, darf ich alle Mittel nutzen, um diesen Aufstand hier niederzuschlagen. Sie dürfen alles an Ressourcen nutzen. Okay, dann nehme ich einen Teil des Verteidigungshaushaltes der Station und gebe das den Arbeitern, und dann können die Personal einstellen, kriegen mehr Geld, Ruhezeiten und ein bisschen bessere Ausrüstung. Schön. Und damit hat er das System super ausgetrickst. Er sieht auch im Laufe der Folge immer fertiger aus bei den Verhandlungen. Er hat dann so einen 3-Tage-Bart und so halt. Ne? Da war der gute Sinclair gut am Verhandeln.
Ja. Man ist ja auch bei, wenn man alle Mittel hört, dann denkt man ja eher, okay, an Waffengewalt. Das ist ja eigentlich das,
was das so sein,
normalerweise auch impliziert. Und ich finde das, fand das auch damals sehr, sehr clever, dass man diesen Begriff einfach umgedreht hat. Das war ein guter Kniff.
Ja, total, weil die haben ja dann diesen Chefunterhändler, und der sagt dann, ja, wir haben ja kein Geld, wir haben nur das hier Verteidigungsbudget und pipapo, aber wir haben dafür kein Geld und so. Und der macht dann so diese typischen Sprüche wie, ja, wir haben hier das Fett weggeschnitten, aber die Muskeln erhalten, weißt du, so diese typischen Sprüche, die du dann hörst. Ne? Aber das ist eine Folge, die ich auch sehr, sehr toll finde, weil es eigentlich, wie gesagt, sehr oft ungewöhnlich ist in Sci-Fi-Serien, so ein Thema zu behandeln. Und es gibt noch eine Folge, Felo, die habe ich mir gestern deshalb auch erst nochmal angesehen. Battlestar Galactica, die Neuauflage, 16. Folge der dritten Staffel, je nach Zählweise. Nein, es ist die 16. Folge der dritten Staffel. Die heißt Streik. Und da gibt es auch so, dass die Crew des Schiffes, das die Raffinerie macht, also die Treibstoffe herstellt, dass die aufgrund der schlimmen Arbeitsbedingungen auch anfangen, die Arbeit niederzulegen und Teile dann zu klauen, damit sie nicht produzieren können. Und das gefährdet die ganze Flotte, die dann sagt, wir haben nur noch ein oder zwei Sprünge in Reserve und wir können nicht wegspringen oder nicht weit genug wegspringen, wenn die Zylonen kommen. Und da gibt es dann auch die Sache, das Überleben der Flotte versus diese Arbeitnehmerrechte. Und das ist noch, da wird es noch härter gespielt, diese Karte. Da wird es richtig hart gespielt, weil als dann der Chief, da ist es nämlich auch der Chief, der dann am Ende das unterstützt. Mhm. Ne? Und da wird, der wird in die Brick gepackt und Adama stellt seine Frau seine Frau, die auch da mitstreiken möchte, die Kelly, die lässt er nämlich irgendwo hinstellen, irgendwie einen Hangar, und er sagt, die lasse ich erschießen, wenn die den Streik nicht beendet. Das sagt, ich habe die Folge heute Nacht gesehen, da sagt er zu ihm, ich würde ihre Frau 10-mal in den Hangar stellen oder schießen lassen, damit diese Flotte überleben kann. Das wird natürlich super hart gespielt, weil es da direkt ja um alles geht.
Generell, das ist so, wenn man das jetzt hört, denkt man, um Gottes Willen, was ist das für eine Serie? Weil das so aus dem Blauen herauskommt, gerade jetzt, also hier in unserem Gespräch, und wir einfach andere Serien gewöhnt sind. Wenn wir jetzt hier darüber reden, denken wir an Star Trek, wir denken an Babylon 5. Und wir sind einfach gerade nicht auf die Härte eingestellt. Also ich Battlestar liebe und ja auch schon im Podcast drüber geredet habe, zweimal die Serie in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich weiß, wie hart diese Serie ist, wie das aber auch aufbaut, diese Härte. Und wie das alles stimmt mit dieser Härte. Das passt in dieser Serie so zusammen. Und das ist so erschütternd jedes Mal, wenn es kommt, aber es wirkt nie fremd und aufgesetzt, sondern es passt immer in diese ganze Geschichte rein. Auch solche Stellen wie genau das mit Kelly, mit Adama, der ja eigentlich die Heldenfigur sein soll, der Kelly umbringen lassen will, der damit droht und du ihm nicht irgendwie sagen kannst, ach, der blufft doch nur, der würde das nie, Picard würde das nie tun. Ja, bei Picard weiß
aber,
es das
nicht. Aber Adama weiß es nicht. Ja, man kann ja da die Sichtweise auch verstehen, weil es geht ja ums Überleben der restlichen Menschheit. Ja. Und dass die Flotte nicht mehr oder nur noch geringfügig springen kann ohne diesen Treibstoff. Also das ist noch eine andere Situation. Da geht es ja noch um viel mehr als jetzt den Betrieb des, in Anführungszeichen Mob. Ein Mob ist es ja nicht bei, sagen wir mal ehrlich, es wird zwar als Mob bezeichnet, aber die stehen da mit ein paar Schildern, lassen einen Zugang frei. Das ist ja kein Mob, wenn wir mal ehrlich sind.
Und
aber
verteilen kleine Latinum-Streifen an die Gäste, an die Leute,
die nicht reingehen,
reingehen. Auch die Ferengi-Methode, so einen Streik dadurch zu finanzieren, indem man die möglichen Kunden einfach bezahlt, wegzugehen.
Das ist großartig. Nee, aber das bei Battlestar Galactica wollte ich nur noch kurz sagen, das fand ich so krass, weil da auch die Diskussion dann kam, dass die Leute gezwungen werden, da zu arbeiten, und das muss dann mal durchgetauscht werden. Dann sollen auch mal die Leute von Colonial One mal irgendwie in den Minen, Schiffsminen schuften, und da wird dann auch gesagt, wir sind schon dabei, dass die Kinder die Jobs der Eltern übernehmen, weil wir keine anderen Ressourcen haben. Das heißt, die Leute sind verdammt, nur weil mein Vater Deckarbeiter ist, muss ich auch Deckarbeiter werden und so. Das wird in dieser Folge sehr stark thematisiert, und da ist auch in dieser Folge dieser krasse Satz, den wir auch schon mal bei dir besprochen haben mit Gaius Balta. Der hat ja da diese Biografie irgendwie, meine Siege, meine Niederlagen. So wird übrigens mal meine Biografie heißen. Meine Siege, meine Niederlagen. Und da sagt er diesen Satz, glauben Sie ernsthaft, dass Sie in dieser Flotte, diese Flotte mal irgendwann von jemandem kommandiert wird, der nicht Adama heißt? Das ist dieses Ständeprinzip halt und so, ne?
Ja.
Und das ist, die Folge spielt das Thema sehr viel härter, aber ist auch bemerkenswert, weil es auch eine Sci-Fi-Serie ist halt und so, finde ich an der Stelle. Ne? Die wollte ich nur mal erwähnen.
Es ist halt von der ganzen Stimmung her, von der ganzen Art her, eine Sci-Fi-Serie, die in ganz andere Richtungen geht, die sehr viel, ich möchte nicht sagen realistischer ist, das ist sie, aber auf eine Art realistisch, wie Star Trek zu der Zeit einfach nicht sein konnte und nicht sein durfte.
Ja, richtig.
Das ist ja auch die, ich hätte ja auch mal, da war dieses Schlagwort, ist Battlestar Galactica das bessere Voyager? Weil in der Voyager sich alle gut vertragen und verstanden haben und Friede, Freude, Eierkuchen, diese zwei eigentlich verfeindeten Gruppen, die Föderation und der Maquis-Teil der Besatzung. Aber bei bei Star Trek kannst du einfach nicht dieses Maß an Härte und Brutalität und Dreckigkeit rüberbringen. Sonst hast du zumindest beim Star Trek der 90er Jahre einfach nicht mehr Star Trek machen können.
Richtig.
Es musste ein gewisses Maß an schöner, heiler Welt einfach existieren. Und zwar nicht zynisch schöne, heile Welt, sondern tatsächlich, es musste immer noch ein Rest von der Rottenbergschen Utopie drin sein, die in der ersten Staffel TNG manchmal noch sehr plakativ und plump war und die jetzt hier bei Deep Space Nine manchmal nur noch an der Oberfläche ist. Und sobald man an der Oberfläche kratzt, ist die schon weg. Aber sie muss wenigstens noch irgendwie da sein. Es muss noch ein bisschen sauber sein in Star Trek.
Genau, ja. Genau. Ja. Ach ja, doch, das war schön. Ich glaube, das ist wichtig, auch mal über dieses Thema zu sprechen, weil diese Rechte auch von Arbeitnehmern, die Sichtweisen, dass man die auch fair an dem Ganzen beteiligt und es nicht nur immer um Geld geht, sondern einfach auch um, wie wir es ja hier bei dem Ferengi-Vertrag hören, auch sowas wie ne, bezahlte Überstunden, Krankentage, Urlaubsgeld oder Urlaubstage überhaupt. Ne, wie ist da
ich kenne sowas ja auch. Ich arbeite ja in einer Branche, wo die wenigsten Leute fest angestellt sind und vernünftige Verträge haben. Sogar die Leute, die fest angestellt sind, sind das häufig ohne einen Arbeitsvertrag. Das kommt tatsächlich gerade in der Gestaltungs- und Designbranche generell überall vor. Und da erlebe ich auch alles Mögliche von bezahlte Überstunden. Das halte ich immer noch für ein Mythos. Ich darf meine Überstunden abfeiern. Ich habe das in meinem Vertrag drin. Und zwar, ich darf sie ab der ersten Überstunde abfeiern. Mhm. Und das ist in meiner Branche total unüblich. Das ist in meiner Branche schon fast ein utopisches Märchen von übermorgen. Ja. Die meisten dürfen ihre Überstunden immer erst ab einem gewissen Kontingent abfeiern, wenn überhaupt. Und Wochenendarbeit und was nicht was alles. Leute, die am Sonntag angerufen werden, mach doch mal eben schnell, wir haben morgen eine Präsentation und solche Sachen. Also da denke ich mir, so weit ab von der Realität ist diese Ausbeutermentalität der Ferengi eigentlich nicht. Ich erlebe das durchaus auch. Ich bin nur selber in einer ich habe halt das Glück, in einer besseren Position gelandet zu sein, in einer besseren Firma, aber das ist durchaus nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, du könntest man mit anderen Worten, es gibt so einen Rücksturz in schlechtere Arbeitnehmerzeiten, weißt du?
Ja.
um bei Raumschiff Orion zu bleiben.
Ne? Ja, genau.
Ja, das ist, deshalb finde ich das toll, dass dieses Thema hier auch, gerade auch mit den Ferengis, die einfach ideal dafür sind, dieses Thema aufzumachen. Das wäre in keinem anderen Bereich, das hättest du nicht mit Sternflottenleuten und so zeigen können, weißt du?
Nee,
das war genau hier mit dem Hyperkapitalismus, den wir hier bei den Ferengi erleben, war das einfach eine schöne, runde Folge, die auch ein paar humorvolle Themen hat. Ich finde auch die Andeutung der Beziehung zwischen Rom und Lita, das finde ich ganz niedlich.
Ach, schön,
ne? Ja, das deutet sich so langsam an.
Allein Lita ist ja zu der Zeit noch ich bringe alle gleich nur noch die Namen
hin,
mit Bashir zusammen. Ja. Das hatte ich total vergessen, dass die mal ein Paar waren.
Das ist auch lange her gewesen, wo das zuletzt gezeigt wurde, meine ich. Das hatte mich auch überrascht, weil ich meinte, das ist doch schon vielleicht eine halbe Staffel oder so schon her gewesen. Ne?
Aber das stimmt ja, Bashir und Lita hatten sich getrennt, als da war Worf schon da, das war auf
Riesa. Da waren wir auf Riesa, genau, das war, glaube ich, das eines der wenigen Male, wo genau mit der Wettermanipulation und so, ne?
Ja, genau.
Wo es darum ging, dass Worf dieses Trauma plötzlich hatte mit dem Kind und so, ne? Mit seinem harten Schädel und so. Ja.
Ach Gott, ja.
Ja, da hatten wir auch
übrigens,
mal drüber
geredet. ganz toll am Anfang die Szene, in der O'Brien und Bashir in dieser Aufmachung, die Bar betreten, in dieser Kriegeraufmachung, dieser Pelz und Rüstung aus dem, weiß nicht wievielten Jahrhundert, weil sie einen alten irischen Krieg nachspielen und O'Brien den High King, den Hohen König spielt und Bashir sagt, ja, wieso du eigentlich und nicht ich? Ich bin ein direkter Nachfrage von Brian O'Bannon, dem Hohen König. Ach so, ja. Und es ist mein Programm.
Außerdem, ja, das und mit meinem Programm hätte gereicht als Grund. O'Brien hat immer einen
Verwandten. O'Brien wirkt so, vor allem, wenn man den dann noch im Original hört und tatsächlich seine Stimme noch mal ein bisschen markiger wird und seine Aussprache noch mal ein bisschen irischer wird. Dann kannst du dir Call Meany richtig in so einer Historienverfilmung auch vorstellen. Das ist ganz toll.
Total großartig.
Und ja. Da sieht man eben auch noch mal Lita, die beiden sieht und, ach, ihr seht schön aus, ihr seht süß. Und Bashir fühlt sich unwohl und sie sagt, aber man sieht deine Beine. Das bringt deine Beine zur Geltung.
Das ist so toll. Das ist wirklich großartig. Ist ja, ja, das ist toll.
Also wir erfahren, O'Brien hat illustre Vorfahren.
Absolut. Mehrere. Zumindest behauptet er, hat immer einen passenden auf jeden Fall. Ne? Das sind so wie Leute, die immer einen Kumpel haben. Ne? Weißt du, immer so, ja, da habe ich natürlich auch einen Kumpel, der das und das und das. Aber bei O'Brien nehme ich das auch ab. Und er ist auch so ein, ich glaube, er, also gerade auch, dass er da so ein Hang zu gewerkschaftlicher Arbeit hat und so. Oder dass das was für ihn ist und er sich für seine Leute da so einsetzt. Ich glaube, das ist durchaus was ich sehr gut nachvollziehen kann mit der Figur. Aber als er wirklich diese ganze Geschichte erzählt hier, er führte die Bergarbeiter aus Pennsylvania während des Atrazitstreits im Jahr 1902 an. Die Minen sind 11 Monate geschlossen und die Arbeiter fangen erst wieder an zu arbeiten, als alle ihre Forderungen erfüllt wurden. Und dann seine Leiche wird eine Woche später vor Streikende aus dem Allegheny gefischt. Sein Körper ist durchlöchert von 32 oder 34 Kugeln. Und dann kommt es, die Beerdigung von Sean Ulysses O'Brien ist die größte in ganz West Pennsylvania.
Ja.
Ja, Felo. Das hat man auch parat über seine Verwandten, ne?
Das hat man parat über seine Verwandten. Aber das Tolle ist, wie bei diesen Worten die Mimik von Rom sich verändert. Von Schreck und Entsetzen zu diesem, oh, und auch ich könnte ein Held sein, der für die Sache stirbt. Wirklich, das ist so dieses, und ich kann das auch. Auch in dem Moment wird ein Held geboren. Das ist toll, das siehst du in Roms Gesicht.
Ja, richtig.
Der fühlt sich dadurch inspiriert durch diese Worte.
Ach, das ist toll, wirklich, das ist wirklich toll. Tja, Felo, ich glaube, ich bin dann durch mit unserer gesetzlich tariflich versicherten Stunde, die wir hier abgesichert haben. Alles darüber hinaus sind Überminuten, die ich dir leider nicht zahlen kann, Felo.
Ja, ich weiß, ich hab einen schlechten Vertrag ausgehandelt, aber so ist es nun mal, als Ferengi arbeitet.
Ach, man keine Wahl. Ich danke dir, dass du mir deine Arbeitskraft heute unentgeltlich zur Verfügung gestellt hast.
Ne? Ja, ich weiß, ich bin die Föderation in diesem Szenario.
Ich erwische dich immer bei deinen Idealen, weißt du, mit deinen Idealen so locke ich dich so hier immer. Und dann nutze ich dich einfach nur aus und nutze deine Arbeitskraft mies so aus.
Wie ich das ja sonst umgekehrt mache, wenn ich dich zu mir in den Podcast locke mit Versprechungen von Ruhm und Ehre und ohne Bezahlung.
Das ist so, ich höre hier ohne Bezahlung, Felo, dann kann ich unmöglich Nein sagen. Ne? Also das ist ja großartig. Ja,
so ist es, genau.
Nein, aber ich finde es wirklich schön, dass so ein Thema mal thematisiert wird in so einer Sci-Fi-Serie. Und das passt auch gut, weil es immer am besten ist, wenn es ein Gegenwartskommentar auch ist. Halt, ne? Deshalb.
Ja.
Wollte ich unbedingt mal über die Folge reden und da dachte ich mir, dann schnappe ich mir noch den Felo von Natürlich hören wir alle Data seinen Hals und den Sumpf.
Ja.
Ach, schön. Ja, dann sind wir an dieser Stelle hier durch. Dann sage ich lieben Dank, lieber Felo. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und es war wie eine Tarifverhandlung, die wir geführt haben.
Es war mir ein Siegesfestschmaus nach einer gelungenen Tarifverhandlung.
Ganz genau. Und wir beide können nur eine Sache an dieser Stelle noch sagen. Wir widmen diesen Podcast Sean Ulysses O'Brien, der mit 32 oder 34 Kugeln, je nach Zählweise, ne, gefunden wurde. In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.